Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute wieder predigen darf. Und wir sind in unserer Predigtreihe der Leitung immer noch und wir haben schon einige Themen gehört. Wir haben angefangen in Genesis, wo Gott uns zum Gestalten geschaffen hat. Wir sind weitergegangen über die ältesten Kataloge im Neuen Testament. Was braucht Gemeindeleitung? Welche Eigenschaften? Was ist der Auftrag von Gemeinde? Und heute geht es um Berufung. Und um dieses Thema kommt man gar nicht drum herum, wenn es zum Beispiel um so etwas geht wie die Wahl einer neuen Gemeindeleitung, wo wir ja gerade mitten im Prozess sind. Denn wir verstehen diesen Prozess ja auch als eine Art Berufungsprozess. Und auch als Christ kommt man nicht so drum herum, denn man hört diesen Begriff immer wieder. Ja, vielleicht hast du ja eine spezielle Berufung in deinem Leben, in deinem Alltag und die findest du dann und dann geht's dir richtig gut. Und wir hören auch oft sowas wie, Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Und weil dieser Begriff so vielfach vorkommt, weil er uns beschäftigt, deswegen will ich heute auch darüber predigen, weil es ein wichtiger Begriff ist und weil es dazu einiges zu sagen gibt. Aber wir kommen nur nicht nur um diesen Begriff Berufung drumherum. Nein, es ist auch einfach ein sehr schöner Begriff. Es ist eine schöne Sache. Und was bei Berufung auf einer grundlegenden Ebene so passiert, das haben wir mal versucht hier darzustellen, dieser tollen Deko. Wir haben hier die Bibel, das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes eine Form bekommt, dann kann das eine zusätzliche Funktion entwickeln. Wenn das Form bekommt, dann ist das so vielleicht so ein Papierflieger auf einmal. Und das dient dann wieder andere. Menschen können damit fliegen, man kann Spaß damit haben. Es ist einfach eine schöne Sache. Und wenn wir alle gemeinsam aufpassen, dass das nicht ins Auge geht, dann fliegt das Ding. Sehr gut. Deswegen geht es heute um Berufung. Und vor allen Dingen auch darum, was sagt Gottes Wort zu diesem Thema Berufung? Was lesen wir in der Bibel dazu? Und deswegen möchte ich mit euch gerne durch ganz verschiedene Bibelstellen durchgehen, wo es immer um Berufung geht und hineinsehen, was erkennen wir da zum Thema Berufung? Wie funktioniert das? Welche Aspekte gibt es dabei? Welche Rolle spielt Gott bei diesem Thema in den verschiedenen Stellen? Und wir steigen ein mit einer der berühmtesten Berufungsgeschichten, Jesaja 6, Verse 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Scharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Und da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. So ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Da Das hat Kraft, finde ich. Das ist so eine krasse Geschichte. Wir gehen hier auf die Reise mit Jesaja, mit dem Propheten, und er ist in einer Vision und er tritt in dieser Vision in den Thronsaal, wo der Thron steht und ein Altar ist und da fliegen krasse Engel rum. In diesen Thronsaal gehen wir mit ihm mit und erleben, was er erlebt. Und er fühlt sich erstmal schlecht, weil er merkt, er ist hier irgendwo das, er ist wo es heilig ist. Und er selbst ist nicht heilig, er kann da nicht sein, aber eine glühende Kohle berührt ihn, klar, und er ist rein. Und er kann da sein. Und dann hört er die Stimme Gottes, die fragt, wen soll ich senden? Und mutig wie er ist und größenwahnsinnig, sagt er, hier bin ich, sende mich. Jesaja meldet sich freiwillig auf ein Ansprechen der Stimme Gottes, auf eine Vision, die er hat. Und diese Berufungsgeschichte ist so bekannt, weil sie so wundersam ist, weil da so viel Übernatürliches passiert, weil Gott direkt spricht zu Jesaja, weil da Engel sind und das ist alles sowas Ungewöhnliches, sowas Besonderes. Und Jesaja meldet sich freiwillig. Hier bin ich, nimm mich. Weiß er, was ihn erwartet? Gott beruft ihn für eine schwierige Zeit im Volk Israel. Er beruft ihn dazu, sein Sprachrohr zu sein. Sein Sprachrohr, das dem Volk auch mal Mahnwort sagt. Unangenehme Wahrheiten, die sie gar nicht hören wollen. Folgendes macht ihr falsch und ihr solltet auf jeden Fall damit aufhören. Wer von uns hört das schon gerne und wer von uns überbringt gerne eine solche Nachricht? Dieses Verständnis von Berufung, das begegnet mir häufig in meinem Alltag. In meinem Jugendpraktikum im Teenkreis war das ein großes Thema, im jungen Erwachsenenkreisen und auch in der Seelsorge ist das ein Thema. Menschen sehnen sich nach einer derartigen, besonderen, wundersamen Berufung. Man kriegt eine Vision, eine Stimme, die man hört, und sie gibt einen ganz speziellen Auftrag für eine Krisenzeit, in der man dann wirken kann. Und das sorgt nicht nur für gute Gefühle, das sorgt auch für schlechte Gefühle. Denn ich denke, solche Berufungserlebnisse sind selten. Die gibt es nicht so häufig. Was also, wenn die Stimme ausbleibt vom Himmel? Wenn die wundersamen Berufungserlebnisse ausbleiben und dann die Enttäuschung aufkommt und die Frage in mir, also eigentlich will Gott ja, liegt es an mir? Es muss an mir liegen. Und auf einmal wertet man sich darüber ab. Und wenn wir Berufung nur einseitig als solch eine wundersame Berufung verstehen, wie sie hier in Jesaja ist, dann kann da sehr viel Frust draus kommen, weil man anfängt zu fragen, warum denn nicht ich? Und auf diese Frage wird man keine Antwort bekommen. Denn wenn man erwählt wird, ist das Gnade, die wir nicht verstehen können. Wir dürfen also Berufung nicht einseitig als so eine wundersame Berufung verstehen. Und dennoch ist das ein Aspekt von Berufung, den wir jetzt mitnehmen. Auf dem Weg zur nächsten Bibelstelle. Jona, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, den Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Hier haben wir also wieder, jemand hört ein direktes Wort Gottes an sich. Und zwar einen sehr speziellen Auftrag, der sogar zeitlich begrenzt ist. Es ist nicht so wie bei Jesaja, dass der für eine ganze lange Krisenzeit berufen wird, sondern hier kriegt jemand einen ganz speziellen Auftrag. Geh in diese Stadt, sag Folgendes und fertig. Und im Gegensatz zu Jesaja weiß Jona, was ihn erwartet. Und er macht sich auf die Flucht. Er will diesen Auftrag nicht annehmen, auf keinen Fall. Und diese Flucht läuft ja nicht gerade besonders erfolgreich, denn Gott findet immer wieder Wege, wie er Jona doch dazu bekommt, diesem Auftrag zu folgen, bis dahin, dass ein Wal ihn verschluckt und extra dorthin bringt, wo er hin soll. Hier ist es anders. Gott sucht nicht nach einem Freiwilligen wie bei Jesaja, sondern er hat sich eine bestimmte Person ausgesucht. Und diese Person scheint sich diesem Plan gar nicht entziehen zu können. Hat er dann keinen freien Willen? Er flieht also, aber es holt ihn immer wieder ein. Und dieses Berufungsverständnis, dass man berufen ist und man gar nichts dagegen machen kann, egal was man versucht, das begegnet mir schon wesentlich weniger im Alltag. Ich denke aber trotzdem, dass es das gibt, auch bei uns. Jemanden, der schon immer wieder schicksalhaft, fast schicksalhaft, zu einer bestimmten Heilssendung sich hingeworfen fühlt. Vielleicht nicht ganz in der Form, wie das ein Wal dich dahin bringt, aber manchmal ist es ja fast so, als wären wir durch Zufall zur richtigen Zeit am richtigen Ort und können dann da einen Auftrag wahrnehmen, Licht sein, obwohl wir es gar nicht geplant hatten. Oder manchmal scheint es so, dass Menschen vielleicht auf dich zukommen, sich dir anvertrauen, von ihren Problemen erzählen und eigentlich kannst du überhaupt nichts dagegen machen, du hast aber auch nichts dafür getan, sondern es passiert einfach. Als würde man das anziehen. Und wir sehen hier aber auch einen Menschen, der seine Berufung gar nicht annehmen möchte. Er verweigert sich dieser Berufung und wir nehmen mit, dass der Wille des Menschen auch eine Rolle spielt. In dieser Geschichte spielt er insofern eine Rolle, als dass wir feststellen, okay, nicht jeder Mensch will auch diese Berufung wahrnehmen und es gibt einen Konflikt zwischen Gott und seiner berufenen Person, der auch ausgetragen wird, der benannt wird. Jona handelt ja auch nach seinem eigenen Willen. Und hier ist es zwar sehr schicksalhaft, dass er dem nicht entkommen kann, aber wir merken, es spielt eine Rolle, was Jona will in dieser Situation. So auch für uns. Und das nehmen wir mit in die nächste Bibelstelle. Lukas, Kapitel 5, Verse 8 bis 11. Wir sind also nicht mehr im Alten Testament, sondern gehen jetzt ins Neue Testament. Jesus ist gekommen und wir lesen die Geschichte vom wundersamen Fischzug des Petrus. Sie haben also nichts gefangen, sind Fischer, haben viel Erfahrung und Jesus sagt, werft nochmal eure Netze aus am Tag, wo ihr nichts fangt normalerweise und sie fangen enorm viel und hier steigen wir ein. Als aber Simon Petrus es sah, das Wunder, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Auch eine lehrreiche Stelle in Bezug auf Berufung. Wir haben hier wieder Gott in Gestalt von Jesus, der sich ganz bestimmte Menschen ausgesucht hat. Und sie gehen mit ihm, weil er sie überzeugt hat durch seine Person und durch auch wieder ein wundersames Zeichen. Und das hat sie so überwältigt, sie müssen mitgehen, weil sie neugierig geworden sind, weil sie folgen wollen, weil das spannend ist. Und im Unterschied zu Jesaja und Jona sehen wir an dieser Stelle, dass der Auftrag, den sie bekommen zu diesem Zeitpunkt, schon viel allgemeiner ist. Jesaja hatte den Auftrag, sei in dieser Krisenzeit mein Sprachrohr. Jona hatte den Auftrag, geh zu dieser Stadt und verkündige gegen sie fertig. Und diese drei bekommen den Auftrag, ihr sollt mir nachfolgen. Der ist zwar erstmal relativ klar, aber doch ziemlich unspezifisch. Wie lange und was machen wir dabei? Was essen wir dabei? Wer bist du eigentlich überhaupt? Was heißt Menschen fischen? Ist das nicht illegal? Es ist relativ unspezifisch. Es ist sehr allgemein, was hier als Auftrag gesagt wird. Aber weil sie die Person Jesus vor sich haben, lassen sie sich überzeugen und lassen sich auch darauf ein, in diese Ungewissheit zu gehen. Und auf diesem Weg lernen sie kennen, was diese Berufung heißt, Jesus nachzufolgen. Sie entdecken das immer mehr, je mehr sie mit ihm unterwegs sind. Und ein weiteres Merkmal, das wir auch von uns kennen, haben wir hier drin, nämlich Selbstzweifel oder gesunde Selbsterkenntnis. Petrus wirft sich hier vor Jesus erstmal nieder, ähnlich wie bei Jesaja, weil er erkennt, ich bin nicht gut genug für deine Gegenwart. Ich bin nicht gut genug für das, was du mit mir vorhast. Ich bin nicht gut genug, um dir nachzufolgen. Und das denke ich manchmal auch. Aber für Jesus spielt das keine Rolle. Er weiß, was auf diese Menschen zukommt. Er weiß, dass sie fehlerhaft sind. Aber er weiß, dass er bei ihnen ist und dass er ihnen weiterhilft und dass mit seiner Liebe aus diesen Menschen echt was werden kann. Genau wie aus uns, auch heute. Nächste Stelle. Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 26. Jesu Himmelfahrt ist schon passiert. Die Jünger sind also ohne Jesus. Und sie sind nur noch zu 11. Denn Judas ist keiner von ihnen mehr. Ist sogar gestorben. Und wir lesen den Bibeltext. Petrus sagt, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweggenommen wurde, von diesen Menschen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf. Josef, genannt Barsabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du Herr, Herzenskenner aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfängt, von dem Judas abgewichen ist, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den 11 Aposteln zugezählt. Und jetzt wird's langsam aber sicher ganz anders, als wir das bisher in den Berufungsgeschichten erlebt haben. Denn hier ist es nicht mehr direkt Gott, der irgendwelche Menschen zu speziellen Sachen beruft, sondern hier ist es Petrus, einer, der Gottes Wort sehr gut kennt, der feststellt, wir sind nur noch 11. Es wäre aber gut, wenn wir 12 wären. Das heißt, hier ist ein Problem und dem müssen wir Abhilfe schaffen. Und dann stellt er Kriterien auf, anhand derer sie auswählen, wer kommt für die Aufgabe in Frage. Er muss die ganze Zeit von Anfang bis Ende mit ihnen unterwegs, mit Jesus gewesen sein und Zeuge seiner Auferstehung mit ihnen werden können. Und da stellen sich zwei Kandidaten auch ganz schnell raus. Und jetzt kommt Gott ins Spiel, denn sie sagen, wir beten über die Kandidaten, die wir aufgestellt haben, und wir lassen das Los entscheiden in dem festen Vertrauen darauf, dass Gottes Hand in dieser Welt wirkt und dass er das Los werfen wird, sozusagen. Und das nehmen sie als Gottes Wirken an. Und wir gehen direkt weiter zur nächsten Geschichte, denn sie verdeutlicht nochmal diesen Wechsel. Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten, der Griechen, gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12 aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist, voll Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus und einen Proselyten aus Antiochia. Und diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr, und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Und ähnlich wie in der Stelle vorher gibt es wieder ein Problem. Die Witwen werden übersehen und die 12 Apostel stellen fest, wir sind nicht die Besten darin, die Tische zu bedienen. Wir brauchen Leute, die das besser können als wir. Und sie stellen wieder eine Liste auf, was müssen diese Leute können? Sie müssen guten Glauben haben, voll des Heiligen Geistes und fähig sein, diese Aufgabe auszufüllen. Und die Frage ist, wo kommt jetzt Gott hier noch vor? Menschen sehen ein Problem, und das wesentlich andere ist zu den Geschichten vorher, dass ab hier schon der Heilige Geist in die Menschen hineingekommen ist. Und das heißt, der Heilige Geist, Gott in Gestalt des Heiligen Geistes, ist in den Aposteln, in den Christen drin und wirkt mit ihnen zusammen dieses Berufungsgeschehen, was wir gerade gelesen haben. Sie sehen ein Problem. Sie stellen gute Kriterien auf. Sie suchen verantwortlich nach guten Kandidaten dafür und sie setzen sie ein und beten für sie und berufen sie für diese spezielle Aufgabe. Und wir sehen hier, dass Gott uns Menschen durch den Heiligen Geist in uns eine Mitverantwortung geschenkt hat, heutzutage Menschen auch in geistlicher Berufung zu berufen, weil wir den Heiligen Geist in uns tragen, weil wir Gott bei uns haben, weil er unser Denken schon zum Teil bestimmt. Und es ist nicht so, dass wir diesen ganzen Prozess an uns reißen und wir bestimmen einfach, was da passiert. Es ist so, dass wir mitgestalten dürfen, mit dem Heiligen Geist, mit Gott gemeinsam. Der lässt sich von uns nicht reinfuschen, aber er will uns mit hineinnehmen in Berufungsprozesse. Und ich muss sagen, ich finde es auch wirklich einen schönen Gedanken, dass Menschen nicht nur alle Probleme immer erzeugen, sondern nein, im Neuen Testament sind Menschen auch immer die Lösung für die Probleme, die sie hier sehen. Und sie nehmen ihre Verantwortung wahr, sind im Gespräch mit dem Heiligen Geist, im Gebet. Und wir sehen, Gott schenkt Segen und Frucht ihrem Prozess, ihrem Berufungsprozess, den sie durchgemacht haben mit diesen Diakonen. Jetzt haben wir einige Bibelstellen durch. Und wir haben ganz verschiedene Berufungsverständnisse gesehen. Und wir lernen in diesen verschiedenen Verständnissen, dass es ganz allgemeine Berufungen gibt. Auch schon durch diese Predigtreihe. Allgemeine Berufungen, die Gott jedem Menschen, jedem von uns hier zuspricht und jeden von uns dazu beruft. Wir haben von der Berufung eines jeden Menschen zur Gestaltung gehört in der ersten Predigt von Judith. Jeder von euch ist von Gott dazu berufen, weil er euch geschaffen hat, weil ihr sein Geschöpf seid, die Welt gestalten zu können. Das ist eine schöne, gute Aufgabe. Und bei diesem Gestaltungsauftrag geht es auch darum, dass jeder von euch von Gott geschaffen gute Gaben mitbekommen hat, die er verwenden kann, um diesen Gestaltungsauftrag aufzugreifen und ihn auszuführen. Und gerade wenn man die Gaben, die man hat, benutzen kann, um diese allgemeine Berufung auszuleben, dabei empfindet man viel Freude. Dabei entsteht Leidenschaft und Lust und das ist einfach gut, das ist eine schöne Sache. Und darum geht es auch. Nicht aller Dienst muss immer Spaß machen, manchmal geht es auch nur ums Dienen. Aber das ist eine schöne Sache, wenn wir diese allgemeine Berufung zur Gestaltung ausüben können mit den Gaben, die wir haben. Und auch davon lebt Gemeinde. Wir lernen also über allgemeine Berufung und die erste ist, wir sind geschaffen von Gott, heilige Geschöpfe, geschaffen zum Gestalten. Die zweite grundlegende Berufung finden wir im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus. Hier sehen wir und haben wir gerade gelesen, die Berufung der Jünger. Und wir sind mit den Jüngern mitberufen, Jesus nachzufolgen. Und sein Reich mitzugestalten, seine Liebe weiterzugeben, von ihm zu erzählen und das in die Welt hinauszutragen. Unsere zweite allgemeine Berufung. Und die dritte allgemeine Berufung, und das sehen wir auch im Evangelium am Kreuz, ist, dass jeder von uns in liebevolle Beziehung zu Gott hineingerufen ist. So hat er uns geschaffen, dass wir Gemeinschaftswesen sind und er ist selbst die Quelle von perfekter Liebe, von perfekter Gemeinschaft. Und so gibt er jedem von uns drei allgemeine Berufungen. Gestaltungsauftrag, den Auftrag von ihm weiterzuerzählen, sein Reich weiterzugeben und den Auftrag, in Beziehung, in liebevoller Beziehung zu ihm zu leben. Das heißt, wenn ich mich um meine Gottesbeziehung kümmere, dann lebe ich da schon Berufung. Und an diesen drei Berufungen sollten wir uns schon genügen lassen. Was ich damit meine, ist, dass wir uns immer nach speziellen Berufungen sehen oder sehnen können. Nach so etwas wie bei Jesaja passiert, so etwas Wundersames, so eine Stimme, die wir hören, die uns einen ganz bestimmten Auftrag gibt, aber die bleibt eben vielleicht aus. Und es ist immer Gnade, wenn das passiert. Und wir verstehen es nicht, wenn es passiert. Und es ist auch immer mit sehr viel Schwerem verbunden, wenn so eine spezielle Berufung kommt. Das sehen wir bei Jesaja, bei Jona. Es ist nicht nur leicht, es ist nicht nur was Schönes, es ist auch etwas Schweres. Eine Bürde zum Tragen, aber es ist auch Gnade, wenn Gott jemanden speziell erwählt. Und daran sehen wir also die allgemeinen Berufungen und spezielle Beauftragung. Und das würde ich gerne unterscheiden. Jeder von uns ist allgemein berufen zu den drei Berufungen. Und es gibt aber auch spezielle Beauftragung, auch heute noch. Ich glaube fest daran, Gott spricht auch heute noch direkt zu Menschen, gibt ihnen direkte Aufgaben. Es ist aber selten und eine Gnade. Und bei dem letzten Berufungsprozess, den wir gelesen haben in der Bibel, zu den Diakonen, da da sind wir auch bei dem Berufungsprozess angekommen, den wir hier in der Gemeinde zu den Ältesten haben. Wir merken, wir brauchen Gemeindeleitung, wir stellen gute Kriterien auf und wir sind im Gespräch mit uns und mit dem Heiligen Geist und wir haben einen wirklich guten Prozess, was das angeht, wo wir tief ins Gespräch gehen, auf eine Klausur fahren, wo wir Möglichkeit zur Selbstreflexion haben, miteinander ins Gespräch kommen und beten darüber. Und ich bin sehr froh, dass wir so einen Prozess haben. Und ich bin dankbar für unseren Gott, bei dem ich Sinn und Orientierung für mein Leben finde, weil ich weiß, ich bin schon dreimal grundsätzlich berufen. Er traut mir etwas zu. Es ist ja so, dass wir häufig murren, wenn wir noch mehr Arbeit bekommen, noch eine Aufgabe aufgebürdet bekommen. Aber es wäre viel schlimmer, wenn niemand uns irgendeine Aufgabe zutrauen würde. Dann wären wir doch unbrauchbar. Darüber definieren wir häufig auch unseren Wert. Aber Gott, der traut uns schon drei grundlegende Berufungen, drei grundlegende Aufträge zu, ruft uns bei unserem Namen und das wertet uns auf. Er traut uns das zu. Und dabei geht es dann nicht darum, dass wir zwanghaft produktiv sind und daran unseren Wert messen, sondern es geht darum, dass uns etwas zugetraut wird, dass wir diese Aufgaben versuchen und dass in unserem Scheitern das Zeugnis groß wird, dass wir trotz Scheitern wertvoll sind und dass Jesus trotz Scheitern zu uns steht und dass er uns trotz unserer Fehlbarkeit beruft. Wunderbar beruft, bei unseren Namen zu ihm hin in liebevolle Beziehung. Amen.